Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Vielen Dank, Esko. Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid. Heute geht es um Alltagshelden. Und wenn ich ehrlich bin, jeder, der hier sitzt, der ist ein Held. Wir haben die Hitze des Jahrhunderts überlebt letzte Woche. Wir sind heute Morgen hier frisch. Alle sehen gut aus. Und jetzt können wir starten in die Helden der Bibel. Wie gesagt, das ist die dritte Predigt in dieser Themenreihe. Und ich habe mir gedacht, bevor man so richtig, also die ersten zwei Predigten habe ich nicht erlebt, weil ich war unterwegs, aber deswegen habe ich gedacht, wir machen nochmal so ein kleines Zwischenfazit, was ist überhaupt ein Held? Und deswegen habe ich mir gedacht, wir sammeln mal zusammen Eigenschaften von Helden. Die Alena, die ist jetzt mein persönlicher Held gerade, weil die wird jetzt mitschreiben und ich werde jetzt mit dem Mikro durch die Reihen gehen und wenn ihr sagt, yo, ich weiß, was eine Eigenschaft von einem Held ist, dann könnt ihr euch melden und ich komme zu euch. Keine Sorge, ich werde jetzt keinem das Mikro einfach so vor die Nase halten. Wenn ihr jetzt wisst, was eine Eigenschaft von einem Held ist, einfach mal melden.
Stark.
Stark. Mutig.
Uneigennützig.
Uneigennützig.
Friedensstifter.
Friedensstifter.
Zivilcourage.
Zivilcourage. Sehr gut. Ein paar geht noch. Alena ist fleißig am Schreiben. Ja, Risikobereitschaft. Gewinner. Sehr gut. Genau, Friedensstifter schreiben wir noch auf. Und dann haben wir es, würde ich sagen. Wir könnten noch ganz viel mehr sagen, aber dann haben wir schon mal einen groben Eindruck, was so ein Held überhaupt ist. Vielen Dank, Alena. Sehr gut, hast du das getan. Das ist doch schon mal super. Also jetzt haben wir schon mal einen groben Überblick, was so ein Held so für Eigenschaften hat. Wie gesagt, wir könnten noch ganz, ganz viele andere sagen. Es wurden auch noch ein paar andere gesagt. Aber das sind schon mal so grobe Fakten, was so ein Held auszeichnet. Und ich muss euch leider enttäuschen, alle Eigenschaften, die jetzt hier stehen, sind im ersten Blick, treffen die heute auf den Helden nicht zu. Beziehungsweise auf die Heldin. Und zwar geht es heute um eine Frau, die in der damaligen Zeit nicht so das hohe Ansehen hatte und eventuell heute in gewissen Kreisen auch. Und deswegen habe ich meine Predigt mit dem Titel überschrieben, eine unscheinbare Heldin. Den Bibeltext, den wir uns heute angucken wollen dazu, der steht in Lukas Kapitel 7, Abvers 37 bis 50. Und ich habe mich heute dazu entschieden, mal so eine Abschnittspredigt zu machen. Das heißt, ich werde ein paar Bibelverse beobachten, dann dazu was sagen und so weiter. Das heißt, wenn du eine Bibel dabei hast, entweder auf deinem Smartphone oder noch in alter physischer Form, dann kannst du da einfach mitlesen. Aber wenn du keine dabei hast, ist auch nicht schlimm. Die Bibelverse werden nachher an der Leinwand erscheinen. Bevor wir so richtig eintauchen, müssen wir natürlich erstmal verstehen, wo befinden wir uns gerade zeitlich. Wir befinden uns mitten in der Wirkungsgeschichte oder Wirkungszeit von Jesus. Er zieht durch die Lande, er heilt Kranke, er predigt das Evangelium und reißt alte oder auch falsche Denkmuster der damaligen Bevölkerung ein. Zu dieser Zeit lädt ein Pharisäer jetzt Jesus zum Essen ein. Er war einer der geistlichen Leiter damals, der damaligen Zeit und er wollte, dass Jesus praktisch am liebsten getötet wird. Weil die geistlichen Leiter, also diese Pharisäer, die fühlten sich von ihm bedroht. Und warum der Typ den jetzt einlädt, also warum Jesus jetzt von dem Pharisäer eingeladen wird, ist nicht ganz klar. Vielleicht wollte der Pharisäer ihm eine Falle stellen und ihn dann anzuklagen. Vielleicht wollte er auch einfach nur mal hören, was ist das für einer. Fakt ist aber, Jesus, der Pharisäer und seine Gäste, der Pharisäer hieß übrigens Simon, liegen jetzt nun zu Tisch Und damals war es halt so, es gab keine Tische in der Form wie heute mit Stühlen, sondern man hat daran gelegen, mit der linken Hand hat man sich abgestützt und mit der rechten gegessen. Ungefähr so soll das ausgewiesen sein und die Beine nach hinten gestreckt. Und in dieser Situation sind wir jetzt und wir lesen die ersten Verse von 37 bis 38. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei den Pharisäern eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit Öl. Kennt ihr so richtig peinliche Situationen? Wer hat schon mal was richtig Peinliches erlebt? So ein, zwei sind dabei. Stell dir vor, du organisierst eine Feierlichkeit, sei es eine Geburtstagsfeier oder irgendwas anderes, und all deine Gäste sind da. Das Buffet ist perfekt, du bist richtig rausgeputzt, alles ist super, super Stimmung. Und auf einmal blickst du so durch den Raum und siehst einen, den du überhaupt nicht kennst, der so den ganzen Teller sich vom Buffet voll macht. Ja, und alle Gäste tuscheln schon, was ist das für einer? Woher kennt er den? Warum hat er den überhaupt eingeladen? Guck mal, wie er sich benimmt und wie der aussieht. Ne? Also so eine richtig peinliche Situation. Und ähnlich so muss sich Simon gefühlt haben in dieser Situation. Damals gab es noch keine Türen, die vor fremden Eindringlingen geschützt haben, sondern die Häuser waren relativ offen. Das heißt, jeder konnte da rein und rausgehen. Aber trotzdem war es total unüblich, dass Fremde praktisch von draußen jetzt in einen Raum reinkommen und da praktisch beim Essen dabei sind. Das kam eigentlich niemals vor. Normalerweise war es so, dass die Menschen praktisch von draußen einen Einblick hatten und reingucken konnten und sagen, boah, guck mal, die haben aber ein tolles Essen und blieben dann draußen stehen. Aber jetzt kommt eine Person tatsächlich in diesen Raum rein, wo die essen. Und dann nicht nur irgendeine Person, nein, die stadtbekannte Prostituierte, die kniet sich vor Jesus hin und küsst ihm die Füße. Eine richtig heikle und peinliche Situation für Simon. Doch der Frau scheint das völlig egal zu sein. Sie ist so verzweifelt, dass sie so stark weint, dass die Füße von Jesus nass werden. Das muss man sich mal vorstellen. Danach trocknet sie mit den Haaren ab und verwendet teures Salböl in einem Gefäß, um die Füße zu salben. Ich habe mal so ein Gefäß hier mitgebracht. So sah das ungefähr aus. Also kann ich ja auch nicht sagen, ich habe ja nicht gelebt, aber so stelle ich mir das vor. Das ist so ein Gefäß mit richtig teurem Öl drin. Und das musste man kaputt machen, dieses Gefäß, um an das Öl dran zu kommen. Ja? Und dieses Öl praktisch, oder dieses Dingen mit dem Öl drin, das hatte den Wert eines Jahresgehaltes. Ich weiß nicht, was du im Jahr verdienst oder mal verdient hast, aber das kannst du ja mal kurz durchrechnen, was das für dich kosten würde, so ein Fläschchen. Die Frau, die musste also ein Jahr dafür arbeiten und nichts anderes ausgeben, um dieses Öl zu kaufen und benutzt es jetzt, um Jesus damit die Füße zu salben. Die Frau hat begriffen, der da am Tisch liegt, zu dem kann ich kommen, mit meiner ganzen Verzweiflung, mit all meinen Problemen. Aber dazu später. Wir gehen weiter in der Geschichte und lesen weiter ab Vers 39. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, von der er das sich anfassen lässt. Er würde wissen, dass es eine Hure ist. Da sprach Jesus ihn an, Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Jesus begann, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beide ihre Schulden. Welcher von ihnen wird wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagt Jesus. Zur damaligen Zeit galt es als unrein, wenn man eine Prostituierte angefasst hat. Das war das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte. Und Simon ist jetzt dieser geistliche Leiter, der praktisch auch diese Sachen durchbringt und kann das überhaupt nicht begreifen, warum Jesus das jetzt über sich ergehen lässt. Nur die Tatsache, dass sie jetzt schon reinkommt, ist wahrscheinlich schon total verrückt für den. Und dass Jesus das jetzt noch mit sich machen lässt, ich glaube, der begreift überhaupt nichts mehr. Und ich kann mir echt bildlich vorstellen, wie die da so liegen, Simon und seine Gäste, und sich denken, Jesus, das kannst du doch nicht machen. Du weißt doch, was unsere Geflogenheiten sind als geistliche Leiter. Das kannst du doch nicht bringen, dich jetzt hier von so einer Prostituierten anfassen zu lassen. Man merkt einfach, dieses Verhalten passt überhaupt nicht in das Denkmuster der damaligen geistlichen Leiter. Und dann beginnt Jesus mit der Antwort. Und das finde ich einfach der Hammer. Er macht Simon und den Gästen und auch uns heutigen Lesern an einem komplett neutralen Beispiel deutlich. Das heißt, er schwenkt erstmal den Fokus weg von der Frau und schafft erstmal ein Fundament. Das Beispiel mit den Schulden ist ja ein Beispiel, was jeder nachvollziehen kann. Selbst heute, im Jahr 2019, würden wir ja sagen, yo, demjenigen, dem jetzt mehr Schulden erlassen würde, der hat echt größeren Grund, dankbar zu sein. Das ist ja irgendwie total logisch. Er schafft also erstmal ein Beispiel für das Grundproblem und dann geht Jesus weiter und bezieht die Frau mit ein. Ab Vers 44 bis 46. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, sieh dir diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit dem kostbaren Öl meine Füße gesalbt. Einen groben Fehler, den Simon hier macht. Eigentlich ein absolutes No-Go. Die Menschen, die waren damals in Sandalen unterwegs und nicht auf gut asphaltierten Straßen, sondern auf totalen Schotterpisten mit Dreck und Müll und alles lag da rum. Und wenn wir uns zurückversetzen an die 40 Grad diese Woche, dann kann man vorstellen, wie Füße in so einem Moment aussehen und riechen. Und dann überleg dir, du liegst an einem Tisch, du liegst da und dann drückt dir der Nachbar seine stinkenden Füße ins Gesicht. Das ist alles andere als appetitlich. Daher war es die Pflicht von einem Hausbesitzer damals, mal zumindest eine Schale Wasser an den Eingang zu stellen, wo man die Füße hätte sauber machen können. Normalerweise gab es da Diener für, die das sogar gemacht haben. Aber das bleibt völlig aus. Auch der Kuss zur Begrüßung, das wäre jetzt für uns in dem heutigen Kontext, ist natürlich ein bisschen komisch, jeden Gast jetzt mit Kuss zu begrüßen. Aber früher war das so in der Kultur. Und selbst diesen Kuss lässt Simon weg. Und man merkt einfach die Intention dahinter. Also Simon ist wirklich nicht auf Gastfreundschaft auf, sondern sein Verhalten zeigt keinen Respekt und er ist mega unfreundlich in dieser damaligen Zeit, was das angeht. Und im Gegenzug fällt umso krasser auf, wie die Frau Jesus begegnet. Sie weint vor Verzweiflung. Ich habe das gerade schon gesagt. Sie weint so krass, dass die Füße von Jesus nass werden. Sie weiß, der Einzige, der sie noch retten kann, ist Jesus. Sie weiß, dass ihre Schuld zu groß ist, um alleine damit fertig zu kommen. Deswegen gibt sie das teure Öl her. Deswegen weint sie so heftig und trocknet anschließend seine Füße mit ihren eigenen Haaren. Deswegen küsst sie sogar die Füße von Jesus. Die Frau weiß, der hier liegt, das ist kein religiöser Wichtigtuer, der mir sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe. Nein, der hier liegt, das ist mein Retter. Mein persönlicher Retter. Bei ihm finde ich Vergebung und Annahme, die ich sonst nirgendwo finde. In den letzten Versen von diesem Passus lesen wir jetzt, wie Jesus auf die Frau reagiert. Ab Vers 47. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander, was ist das für ein Mensch, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zur Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet, geh in Frieden. Eine unscheinbare Heldin. Die Prostituierte, die völlig verzweifelt Jesus die Füße wusch, ist auf einmal die Heldin der Erzählung von Jesus. Derjenige, der doof aus der Wäsche guckt, ist der Geistliche, der glaubt, alles richtig zu machen. Die Verzweiflung, die Verzweiflung der Frau in Verbindung mit dem Vertrauen, dass Jesus ihren Schmerz kennt und ihre Sünden vergeben kann, bewegt sie vor Jesus auf die Füße zu fallen und ihm alles zu geben. Ihren ganzen Besitz, ihre gesellschaftliche Anerkennung, ihre Schuld. Ihr ist alles egal. Sie legt alles vor Jesus ab, weil sie weiß, dass sie in Jesus alles hat. Sie legt alles vor Jesus ab, weil sie weiß, dass sie in Jesus alles hat. Anerkennung, Vergebung der Schuld und Zuspruch. Ich weiß nicht, was diese Story mit dir macht, wenn du das jetzt hörst. In meinem Kopf sind Helden eher andere Menschen. Eher so, wie wir ja am Anfang zusammengetragen haben. Helden sind stark, Helden sind mutig, uneigennützig, geduldig, Zivilcourage. Wenn man das so auf den ersten Blick sieht, dann fällt auf, dass es irgendwie überhaupt nicht so ein Bild von Helden, wie man eigentlich so kennt. Man denkt immer, Helden machen keine Fehler und treten möglichst stark auf. Ich kenne das nur oft zu gut. Oft setze ich mich selber unter Druck und sage, boah, komm Christoph, du darfst jetzt keine Fehler machen. Du musst es jetzt allen recht machen, du musst funktionieren, du musst Leistung bringen. Du musst viel mehr sein, so wie das, was hier draufsteht. Das wäre eigentlich super, wenn du das alles können könntest und noch mehr. Und dann merke ich, das geht ein paar Tage, ein paar Wochen gut und irgendwann liege ich auf der Nase und merke, mit dieser Einstellung komme ich nicht weit. Und wenn ich dann Bibelstellen, so wie diese hier lese, das macht mir so total Mut und das macht mir dann klar, ey, ich kann es gar nicht selber aus mir heraus. Aus mir heraus schaffe ich es gar nicht, ein Held zu sein. Das muss Jesus tun. Das, was ich tun kann, ist, ihm alles zu geben. Alles, was ich habe, mein ganzes Leben, mein Hunger nach Anerkennung, meine Schuld, mein Ärger, den ich auch vielleicht habe über andere, mein ganzes Leben. Und Leute, das ist wirklich nicht einfach. Das sagt sich immer so vielleicht von hier vorne, ne? Aber ich merke selber, dass das total schwierig ist. Und es fordert Mut und Vertrauen. Aber wenn man es schafft, dann erlebe ich immer wieder, dass Jesus mir in diesen Momenten besonders begegnet. Wir als Jugendgruppe, wir kommen ja ganz frisch von der Freizeit. Wir sind Montag wiedergekommen. Und Inge Budde und ich, wir sind vorgefahren. Inge war unsere Küchenchefin. Und wir sind unten angekommen in Österreich. Und wir sind morgens angekommen und die Temperaturen waren einstellig. Das heißt, wir hatten, glaube ich, 9 Grad oder 8, wie wir da angekommen sind. Und wir haben Badeurlaub geplant. Es war am Regnen, 8 Grad. Und ich habe total die Panik bekommen. Ich habe gedacht, was mache ich mit den Jugendlichen? Soll ich jetzt 8 Tage, Mensch, ärgere dich nicht, Turnier starten? Oder? Also ich war total wahnsinnig. Ich habe gedacht, was mache ich? Was kann ich tun? Merkt ihr? Genau wieder dieses Denken. Was kann ich tun? Was kann ich machen, damit die Freizeit zum Erfolg wird? Ich und das Mitarbeiterteam kamen dann irgendwann an den Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt kann nur noch Jesus helfen. Kennt ihr solche Situationen? Jetzt kann nur noch Jesus helfen. Also beteten wir für besseres Wetter. Martin hatte nur kurze Sachen dabei. Für ihn mussten wir auch beten, dass er nicht noch Pullis kaufen sollte oder sowas. Und wir beteten, einige aus der Gemeinde beteten auch. Und Leute, es ist echt voll das Wunder passiert, nämlich wir hatten genau das Wetter, was wir uns wünschten. Also hätte ich einen Wunsch an Gott gehabt, dann wäre das genau dieses Wetter gewesen. Wir hatten sogar zum Beispiel am letzten Tag hatten wir einen Thermentag angesetzt zum Entspannen. Da haben wir gedacht, ja, das wäre echt blöd, wenn da jetzt so mega die Sonne scheinen würde und das richtig heiß ist, weil eine Therme ist schon mega warm. Deswegen wäre es gut, wenn Regen ist und so ein bisschen bedeckter. Und tatsächlich, es hat geregnet und es war kalt und wir konnten richtig gut in die Therme. Und Jesus sei allein die Ehre dafür. Wir hatten eine richtig tolle Zeit und er hat diese Zeit gesegnet. Und rückblickend würde ich sagen, war das wirklich die beste Entscheidung, vor Jesus auf die Füße zu fallen und zu sagen, Jesus, das ist deine Freizeit. Wir haben was geplant, aber du musst zu den Jugendlichen reden und du musst auch irgendwie das Wetter mitspielen lassen. Das war jetzt so ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Bei dir sind das vielleicht andere Dinge. Aber stell dir vor, was in deinem Leben passieren würde, wenn du mit deinem ganzen Leben zu Jesus kommst. Mit nicht nur einem Teil, mit deinem ganzen Leben. Mit deinen Fragen um die Zukunft, wie es weitergeht. Mit deinem Wunsch nach Anerkennung oder deinem Schmerz, der tief in dir drin sitzt. Vielleicht kommen dir diese Begriffe auf dieser Flipchart auch bekannt vor. Und du sagst, jawohl, ich muss ein Kämpfer sein. Ich muss immer kämpfen, egal was passiert. Vielleicht ist es dran, das mal abzulegen und Jesus kämpfen zu lassen. Vielleicht denkst du auch, Oh, ich habe so große Schuld in meinem Leben auf mich geladen, das kann Jesus nicht vergeben, das geht nicht. Das ist viel zu groß für Jesus. Vielleicht sagst du auch, ach nee, das ist so klein, damit komme ich erst gar nicht zu Jesus. Ey, lass dir gesagt sein, für Jesus ist nicht zu groß und nicht zu klein. Stell dir die Frage, was passieren würde in deinem Leben, wenn du wieder neu oder zum ersten Mal, ähnlich wie die Frau hier in diesem Text, vor Jesus auf die Füße fällst und ihm alles gibst, was du hast. Du musst es nicht aus dir alleine heraus schaffen. Komm zu Jesus und erlebe die Annahme, die du sonst nirgendwo findest. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo du persönlich darüber nachdenken kannst, ob du Sachen in deinem Leben hast, die du eventuell abgeben kannst oder abgeben musst sogar. Und wir werden in der Zeit einen Ausschnitt von einem Lied hören, was mir in den letzten Wochen wirklich wichtig geworden ist. Das war unser Freizeitlied und das heißt Mein Gott ist größer. Und falls du hier sitzt und sagst, nee, alles cool, ich habe alles bei Jesus abgegeben, dann hör dir dieses Lied an und den Text, weil der bringt es wirklich nochmal auf den Punkt. Und nach dieser Zeit würde ich gerne für dich beten oder für euch zusammen. Genau, aber wir hören jetzt erstmal ein paar Minuten dieses Lied und dann bete ich noch für uns. Jesus, ich möchte dir danken, dass du größer bist und dass du alles in der Hand hältst. Danke, dass du Sieger bist und für uns jeden Kampf gekämpft hast und kämpfen wirst. Danke für diese tolle Geschichte in dieser Bibel, die zeigt, dass Helden nicht immer stark sein müssen und alles von sich aus machen müssen, sondern dass wir zu dir kommen können, vor deine Füße fallen und dass du uns frei und gerecht sprichst, Jesus. Danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass wir diese Zuversicht haben, dass du für uns kämpfst und dass du unser Held bist und wir in deinem Schatten wirklich Frieden finden. Ich möchte beten, dass jeder Einzelne, der gerade echt so was abgegeben hat bei dir, diesen Frieden empfangen darf von dir, dass du ihm Zuspruch gibst, dass du ihn in der nächsten Woche begleitest und dass wir erleben dürfen, dass du unser Herz wirklich neu mit deiner Liebe füllst. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.